Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Batterie-Podcast zur Energiewende. Liebes Publikum, wir kriegen ja immer hier die Themenvorschläge, ganz, ganz toll, vielen Dank. Und heute beschäftigen wir uns mit einem Startup, mit einem Batterie-Startup, Batene, was wir schon ziemlich häufig vorgeschlagen bekommen haben. Vielen, vielen Dank für diese Themenvorschläge. Wenn auch du einen hast, dann schreib sie gerne mal in die Kommentare. Und wenn du schon dabei bist, dann abonniere doch gerne diesen Kanal und beschenke uns mit einem Like.
Ja, wir sprechen heute über eine Batterieinnovation aus Deutschland, die wirklich viel verändern könnte. Wir sind schon sehr, sehr gespannt und unsere Gäste dafür sind heute Professor Joachim Spatz und Professor Birgit Esser. Herzlich willkommen an euch beide.
Hallo.
Hallo.
Ja, Joachim, du bist Direktor am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung und Gründer und CTO von Batene. Und Birgit, du bist hier zum dritten Mal im Podcast. Du bist Professorin an der Universität Ulm und designierte Sprecherin vom Exzellenzcluster Polis. Ja, Joachim, ihr kündigt auf eurer Webseite oder auch sonstigen Publikationen an, die Energiedichte von Batterien soll um mindestens 30% erhöht werden können. Möglich sollen sogar 80% sein, dann irgendwann perspektivisch. Und gleichzeitig sollen die Kosten für eine Batterie um bis zu 40% gesenkt werden. Das sind natürlich ordentliche Ankündigungen. Erstmal ganz zu Beginn, ganz allgemein, wo bei der Batterie wollt ihr denn ansetzen, um diese Werte, um diese Verbesserungen zu erreichen?
Wir ersetzen den Stromkollektor. Der Stromkollektor in der heutigen Batterie sind Folien aus Aluminium oder Kupfer, je nachdem, ob man die Kathode oder also den Pluspol oder den Minuspol der Batterie anspricht. Diese Folie ersetzen wir durch ein dreidimensionales Vlies, aber nicht aus Baumwolle oder Seide, sondern aus feinsten metallischen Fasern zusammengeknüpft. Und die Besonderheit, das, was wir entdeckt haben, beim Max-Planck-Institut für medizinische Forschung ist, dass wir mithilfe dieses Vlieses die Elektronen, das heißt den Strom und, das ist das Besondere, auch die Ionen, die Lithium-Ionen, sehr schnell in das Aktivmaterial und wieder herausbekommen. Und damit laden wir die Batterien schneller. Also das, was heute ja das uns eigentlich immer limitiert beim Autofahren, dass wir Angst haben, dass wir nicht schnell genug laden können, um schnell genug nach Hause zu kommen.
Ihr wollt die Kollektorfolien revolutionieren. Um welche Metalle geht es denn da? Also du hast gerade erwähnt, Kupfer oder Aluminium, auch in den herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien werden die eingesetzt. Bei Natrium-Ionen zum Beispiel ist es beides mal Aluminium auf beiden Seiten. Ihr macht dann diesen Metallvlies für beide Seiten.
Ja, das ist vom Metall nahezu unabhängig. Also Aluminium und Kupfer können wir die Vliese herstellen aus den Materialien. Wir ändern nichts an der Chemie, sondern behalten die Chemie bei. Wir bauen nur das Design der Batterie um.
Ja, Birgit, erzähl doch erstmal, was ist denn so die Aufgabe überhaupt der Kollektorfolie in einer Lithium-Ionen-Batterie, in einer herkömmlichen?
Im Batteriejargon sagt man da meistens Ladungssammler zu. Und wie der Name sagt, sind die Folien erstmal dazu da, die Elektronen aufzunehmen, die dann beim Laden bzw. Entladen aus den zwei Elektroden rauskommen.
Birgit, fass doch nochmal zusammen, warum benutzt man dann jetzt gerade Kupfer für den Minuspol von Lithium-Ionen-Batterien und für den Pluspol Aluminium? Also irgendwie müssen ja die Metalle perfekt zueinander passen, oder?
In der Batterie hat man zum einen starkes Potentialgefälle und zum anderen hat man auch den Flüssigelektrolyten. Das heißt, man braucht unbedingt Materialien, die chemisch stabil sind in dem Potentialbereich, wo die Elektrode funktioniert, aber auch gegenüber dem Elektrolyten. Und so fiel eben die Wahl auf diese zwei Materialien. Also Kupfer ist da das teurere Material, hat aber auch natürlich eine exzellente elektrische Leitfähigkeit und ist eben stabil für die Anode bei den niedrigen Potenzialen. Während Aluminium ist es ein bisschen günstiger, das kann man für die Kathode nehmen. Da ist die Leitfähigkeit allerdings etwas schlechter. Also auch da muss man Kompromisse schließen sozusagen, man hat nicht die gleiche elektrische Leitfähigkeit. Aber in beiden Fällen hat man die gewünschten anderen Eigenschaften. Also beide sind sehr stabil, haben quasi diese Zugfestigkeit und man braucht auch eine gute Oberflächenhaftung dann für das Kompositmaterial, was darauf aufgetragen wird.
Kannst du vielleicht nochmal erklären, welche Nachteile oder Herausforderungen denn so diese herkömmlichen Dünnschicht-Elektroden mit Folie denn haben? Also wenn man jetzt zum Beispiel an Ladegeschwindigkeiten, aber auch das Gewicht oder die Kosten oder sowas denkt, wie ist das bei derzeitigen Batteriezellen?
Wenn man jetzt so ein ganzes Batteriepack sogar anschaut, dann liegen die Materialkosten da bei 50-70% ungefähr. Von diesem Prozentsatz sozusagen liegen 7% ungefähr aktuell die Kosten für die Ladungssammlerfolien. Das heißt, für so ein ganzes Batteriepack sind wir schon bei 4% der Kosten, nur für die Ladungssammlerfolien. Das ist natürlich für einen inaktiven Bestandteil der Batterie schon eine ganz enorme Summe. Das ist quasi der Kostenaspekt. Gewicht trägt natürlich auch dazu, wenn man jetzt genau die Energiedichte pro Gewicht betrachtet. Und was die Ladungsgeschwindigkeit betrifft, da ist sicher ein Nachteil dieser Folien, dass sie eben flach sind, zweidimensional, wenn man so möchte, und man beschichtet eine Oberfläche mit dem Aktivmaterial. Das heißt, jedes Elektron, was dann zum Ladungssammler möchte, muss erst durch die aktive Elektronenschicht durch, um zum Ladungssammler zu kommen. Und gleichermaßen müssen auch die Ionen wandern, die dann eher sogar noch limitierend sind. Und wenn man jetzt eine Batterie sehr schnell laden und entladen möchte, dann sind dünne Elektronen in dem Fall deutlich günstiger. Aber natürlich dünne Elektronen, dafür braucht man dann noch mehr Ladungssammler, also noch mehr Metallfolie, und das macht dann die Batterie wiederum teurer.
Ja, dann sind wir ganz gespannt zu hören, Joachim, wie ihr das dann geregelt habt. Jetzt haben wir gerade gehört, wenn man schnell laden möchte, eigentlich dünne Elektronen. Jetzt sagst du, ihr habt einen anderen Weg gewählt. Wie ist das bei euch?
Also wir nehmen den Stromsammler, den Stromkollektor aus Kupfer oder Aluminium und ersetzen den durch eben ein sehr, sehr feines Vlies, ein dreidimensionales Vlies. Und dieses Vlies hat dann circa 10-mal mehr Oberfläche als die entsprechende Folie. Dadurch haben die Ladungsträger natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten, in das Aktivmaterial hineinzudringen. Das heißt, wir kontaktieren das Aktivmaterial durch das Vlies sehr viel effizienter und haben dadurch eine bessere Leitfähigkeit. Man sagt dazu auch einen geringeren inneren Widerstand. Das heißt, die Elektronen können sehr viel besser in das Aktivmaterial in drei Dimensionen hinein diffundieren. Und das Besondere ist das, was wir gefunden haben, dass auch Ionen, also zum Beispiel Lithium-Ionen, und wir erwarten das auch bei anderen Ionenarten, sehr schnell entlang dieser metallischen Fasern entlang diffundieren. Und zwar ungefähr 80 Mal schneller wie jetzt in dem reinen Elektrolyt. Und das ist die grundlegende Entdeckung, die wir hier bei Max Planck gemacht haben. Und damit erfüllt sozusagen der Stromsammler nicht nur die Aufgabe bei uns, dass der Strom gesammelt wird, sondern dass auch die Lithium-Ionen einen zusätzlichen Kanal haben, um sehr effizient und homogen in dem Aktivmaterial verteilt zu werden.
Was mich daran total fasziniert, ist, dass wir zum ersten Mal nicht über die Materialien zwischen Elektrolyt und Elektrode sprechen, sondern zwischen Ableiter und Elektrode. Insofern diese berühmte SEI-Schicht, die habt ihr auch in euren Zellen, oder?
Die SEI-Schicht ist bei uns genauso vorhanden jetzt wie bei mit der Folie. Und ist natürlich auch eine wichtige Schicht, um zu stabilisieren. Wieder auf der anderen Seite will man sie natürlich nicht zu dick haben, um das Ganze zu limitieren, die Beweglichkeit.
Jetzt kommt Werbung.
Patrick, du weißt, wir bekommen immer mehr E-Mails von Leuten, die sich gerade erst ein E-Auto gekauft haben und sich jetzt für dynamische Stromtarife interessieren. Klar, als E-Auto-Besitzer, da möchte man natürlich genau dann mit seiner heimischen Wallbox laden, wenn die Strompreise am günstigsten sind. Aber die wenigsten wollen ständig Preise checken oder die Ladezeiten planen. Sie wollen einfach sicher sein, dass das Auto geladen ist, wenn sie es brauchen, und dabei nicht zu viel zahlen. Genau dieses Gefühl, alles im Griff zu haben, ohne Aufwand, das suchen viele unserer Hörer.
Ja, Daniel, und genau hier kommt auch Rabot Energy ins Spiel. Mit Rabot lädt dein E-Auto automatisch immer dann, wenn die Strompreise am niedrigsten sind. Dank dynamischer Tarife musst du also nichts mehr manuell einstellen. Und das nennt sich dann Smart Charging. Verbinde einfach dein Auto oder die Wallbox mit der Rabot Energy App und alles läuft automatisch. Akku voll, Geld gespart, alles automatisch. Volle Transparenz und Kontrolle. Und nicht nur wir sagen das, Daniel, das sagt auch eine Studie von Professor Leon Hirt von der Hertie School. Die zeigt nämlich, dass E-Auto-Besitzer damit bis zu 68% der Ladekosten gegenüber festen Tarifen sparen. Also smart laden, clever sparen, Klima schützen.
Ja, schau dir Rabot doch mal an oder klick gerne auf den Link in den Shownotes oder direkt auf www.rabot.energy. Als geladene Hörer erhältst du mit dem Code geladen zusätzlich einen Neukundenbonus von 150 Euro, der dir dann nach 12 Monaten ausgezahlt wird.
Jetzt habt ihr einen Prototypen gebaut, so wie ich das verstanden habe, irgendwie aus den Medien. Nehmt uns da mal mit, welche Energiedichten habt ihr denn da erreicht, wenn ihr jetzt schon diese Ankündigungen gemacht habt, die wir vorhin gehört haben?
Wenn man jetzt rein auf die Elektrodenseite geht, auf die Ebene einer Elektrode, der Anode, erreichen wir im Vergleich zu einer ähnlichen Elektrode, gleichen Elektrode, aber auch Folie aufgebaut, circa 30% höhere Energiedichte. Das heißt, wir brauchen 30% weniger Material, weniger Kupfer in diesem Fall, um das gleiche Ergebnis zu erzielen wie auf der Folie. Und das Ganze hängt natürlich von der Dicke der Elektroden ab. Je dicker ich die Elektrode mache, desto mehr spare ich ja dann Totmaterial. Das heißt, wenn wir 500 Mikrometer dick werden können, dann muss eine entsprechende zweidimensionale Elektrode wahrscheinlich so ungefähr fünfmal bis siebenmal gestapelt werden. Und wenn man jetzt dieses Totmaterial dann einsparen kann, spart man ungefähr 30% an Gewicht und dadurch ist die Energiedichte um 30% höher. Und man spart auch am Volumen, weil man ja nicht mehr das Volumen von diesen Folien und Separatoren auch in der Elektrode hat. Das heißt, man gewinnt auf der Volumenseite, man spart Volumen ein, wie auch Gewicht.
Jetzt hast du aber gerade über die Elektronenergiedichte gesprochen. Das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn wir über die Energiedichte der kompletten Zelle reden. Aber so wie ich das verstanden habe, habt ihr schon einen Prototyp, eine gesamte Zelle gebaut, oder?
Wir bauen Knopfzellen, wir bauen Pouchzellen. Und wenn man das dann auf die gesamte Zellebene berechnet, gewinnt man ungefähr 10% an der gravimetrischen, also an Gewicht. Und 20-30% an Volumen. Das ist der momentane Prototyp. Und wenn man die Faserstruktur weiter optimiert, dann ist die Vorhersage die, dass wir 30% erreichen. Wenn man noch zu ganz anderen Aktivmaterialien geht, die heute gar nicht verfügbar gemacht werden können, die zwar hohe Energiedichten haben, aber die aufgrund der Dünnschichttechnologie nicht machbar sind, dann kann man auch theoretisch bis 80% gehen. Das haben wir natürlich noch nicht erreicht. Aber da sprechen wir dann zum Beispiel über siliziumhaltiges Material auf der Anode, was ja sehr stark im Volumen Ausdehnungskoeffizienten hat bei Laden und Entladen, wo wir mit dem Vlies sozusagen ein Atmen des Vlieses diese Volumenausdehnung kompensieren können. Oder man spricht über sehr nickelreichige Kathodenmaterialien, wo die Leitfähigkeit generell schlechter ist. Und durch unser Vlies erreichen wir praktisch eine Reduktion des inneren Widerstandes.
Die Menge des Kupfers, hast du gesagt, die kann man ein bisschen reduzieren. Jetzt frage ich mich gerade, wie kann man denn die Menge des Kupfers reduzieren, wenn man aus einer Folie sozusagen einen 3D-Schwamm macht? Wie kann ich mir das vorstellen, dass der sozusagen die Menge des Kupfers noch zurückgefahren wird und gleichzeitig die Oberfläche steigt und die Menge unterm Strich sinkt? Das kann ich mir noch gar nicht vorstellen.
Wenn du jetzt eine Kupferfolie nimmst und in feinste Bestandteile aufarbeitest, dann haben wir 8 bis 10 mal größere Oberfläche gegenüber einer Folie. Und das heißt, die Elektronen können an 8 bis 10 mal so vielen Stellen in das aktive Material hineindringen, wie jetzt auf der Folie. Und dadurch brauchen wir letztendlich auch weniger Material, um einen besseren Innenwiderstand auch herzustellen, weil wir einen besseren Kontakt haben, weil wir eine größere Parallelisierung der Eingänge der Elektronen in das Aktivmaterial ermöglichen. Dadurch kannst du eine Reduzierung des Kupferanteils in dem Fall oder Aluminiumanteils erreichen. Also du musst es über die Oberfläche denken. Das heißt, du hast eine zweidimensionale Folie, es hat eine gewisse Oberfläche 1. Jetzt nimmst du das Material und arbeitest es so auf, dass es insgesamt 8-mal höhere Oberfläche hat, also ultrafeine Fasern. Und dadurch können die Elektronen praktisch an 8-mal so vielen Stellen ganz in das Aktivmaterial hineindringen.
Birgit, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, über sozusagen das tote Material in der Batterie, was man eigentlich in der Batteriezelle, was man immer reduzieren will gegenüber dem Speichermaterial, dem Aktivmaterial. Ihr habt da auch schon ein Beispiel genannt, aber kannst du vielleicht mal so den Stand jetzt bei den herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien so nennen? Was ist denn so das Verhältnis zwischen diesen Anteilen irgendwie, Aktivmaterial und totem Material, so im Moment?
In der Batterie hat man ja außer dem Aktivmaterial, das sind dann eben an der Kathode und Anode die, also Graphit bzw. das Metalloxid. Zu den toten Materialien zählen dann eben die Ladungssammler, aber darüber hinaus noch Separator, der die Elektroden trennt und Elektrolyt. Und wenn man jetzt schaut, wie viel ist das, also dann hat man an der Elektrodendicke standardmäßig so etwa 90 Mikrometer typischerweise oder zwischen 50 und 100 Mikrometer. Wenn wir jetzt vielleicht konkret anschauen, was ist der Anteil des Ladungssammlers, da hat man tatsächlich in den letzten 15 Jahren schon große Fortschritte gemacht. Also 2010 hatte man noch eine Dicke von 20 oder 30 Mikrometer für die Ladungssammler, Anode, Kathode. Und das konnte man inzwischen schon reduzieren auf 9 bis 10 Mikrometer. Also schon signifikant und dadurch auch die Energiedichte erhöhen um zwischen 6 und 13%. Also diese Verdünnung hat schon was gebracht, aber da kommt man jetzt tatsächlich an eine Grenze, denn irgendwann ist die mechanische Stabilität der Ladungssammler nicht mehr hoch genug, wenn sie zu dünn werden. Und viel dünner als, ich sag mal, so 6 oder wenige Mikrometer kann man da nicht mehr werden. Das heißt, wenn man, ist auf jeden Fall super, wenn man versucht, die toten oder inaktiven Materialien zu reduzieren und auch wirklich ein wichtiges Forschungsfeld.
Das heißt, ihr habt einen Prototyp und ihr habt jetzt auf beiden Seiten sozusagen statt einer Folie den Vlies eingebaut. Und ja, ihr habt natürlich jetzt auch dann umgekehrt auch nochmal eine Pouchzelle gebaut, die mit normalen Folien funktioniert und habt das jetzt gegeneinander gehalten, auch diese Energiedichten. Kannst du da mal bitte drauf eingehen, wie viel Energiedichten wir da genau haben und dann bei eurer Innovation mit den Fliesen auf beiden Seiten?
Also die Pouchzellen, die wir gebaut haben auf der Basis von Folien, also herkömmlich, erreichen wir ca. 270 Wattstunden pro Kilogramm. Und wenn man das die Folie ersetzt durch das Vlies und dann auch weniger Separatoren verwendet, kommt man auf ca. 300 Wattstunden pro Kilogramm. Also ca. 20 bis 30% mehr, als man mit der entsprechenden Folie und demselben Aktivmaterial erreicht. Das war also auf der Anodenseite Graphit als Aktivmaterial und auf der Kathodenseite NMC622.
Ja, Birgit, die Helmholtz-Schicht, die spielt bei Batene eine tragende Rolle. Da haben wir in diesem Podcast, glaube ich, noch nie drüber gesprochen. Das wird jetzt auch ein bisschen komplexer. Kannst du das vielleicht mal so einfach wie möglich irgendwie erklären, was das eigentlich für eine Schicht ist und was sie in der Zelle eigentlich zu tun hat, was für eine Aufgabe sie da erfüllt?
Also die Helmholtz-Schicht, die auch elektrische Doppelschicht heißt sonst, tritt eigentlich in jedem elektrochemischen System auf, das eine Elektrode hat, die Elektronen leitet und einen ionischen Leiter, also zum Beispiel wie in der Batterie der Flüssigelektrolyt. Und wo diese zwei Phasen aufeinandertreffen, tritt diese Doppelschicht auf. Und das liegt einfach daran, dass sich sozusagen die Ionen als, wenn man so möchte, Ladungsträger mit den Elektronen als Ladungsträgern aufeinandertreffen und sich dann eine Schicht mit entgegengesetzt gepolten Ladungsträgern bildet an dieser Grenzfläche. Und natürlich, genau, in der Batterie tritt diese Grenzschicht immer auf. An jedem Kontaktstelle sozusagen tritt die auf und mit größerer Oberfläche hat man dann auch mehr von dieser Doppelschicht. Man kann da in der Batterie verschiedene Prozesse studieren, zum Beispiel die SEI wurde schon erwähnt. Man kann zum Beispiel durch Betrachtung dieser elektrischen Doppelschicht, durch gewisse Messungen was über die Bildung der SEI erfahren. Was zum Beispiel auch interessant ist, man kann auch zu sogenannten pseudokapazitiven Ladungsverhalten kommen, also wo die Ladungsspeicherung ein bisschen anders als in traditionellen Lithium-Ionen-Materialien funktioniert. Wenn man viel von diesen Grenzflächen hat, das ist zum Beispiel bei organischen Elektrodenmaterialien oft der Fall.
Also die erhöhte Beweglichkeit von den Lithium-Ionen basiert darauf, wenn ich ein Flüssigelektrolyt habe, sind die Lithium-Ionen ja solvatisiert, das heißt, sie haben Liganden um sich herum. Und wenn ich jetzt ein Lithium-Ion wäre, bewege ich mich praktisch durch den Raum, aber ich habe praktisch rechts und links jemanden unter den Arm gegriffen, was meine Beweglichkeit enorm einschränkt. Und wenn ich jetzt als positives Lithium-Ion gegen einen negativ geladenen Stromableiter den kontaktiere, werden diese Liganden abgezogen und das reine Lithium-Ion sitzt praktisch an Stromableiter und kann sich jetzt entlang des Stromableiters enorm schnell bewegen, weil dieser Ballast abgestreift worden ist. Aber der Hauptpunkt ist praktisch, die Lithium-Ionen verlieren ihre Solvatisierungsumgebung und können sich dadurch enorm schnell entlang dieser Wege, wir nennen das Autobahnen, durch das Aktivmaterial bewegen.
Jetzt ist es ein ganz wichtiger Schritt in der Batteriezellherstellung. Das Aktivmaterial, das nennt man auch dann in der Industrie Slurry, das ist so eine ja dunkle, zähe Paste, die dann wiederum auf die Folie aufzutragen. Birgit, kannst du mal darstellen, wie wird das denn im Moment gemacht? Erklär das mal bitte.
Also zuerst mischt man das Aktivmaterial mit einem Leitruß, den man eben braucht für den Elektronentransport und einem Bindemittel. Normalerweise in einem Lösungsmittel und wie du gerade gesagt hast, gibt es ein Slurry, also so eine sehr viskose Mischung, die man herstellt. Da gibt es verschiedene Mischverfahren, irgendwas, was viel Energie reinbringt in diese Mischung. Also zum Beispiel Planetenmischer nennt sich das oder ein anderes Dispergiergerät. Dann bekommt man diese viskose Paste und die wird dann eben auf die Ladungssammlerfolie aufgetragen, also möglichst gleichmäßig. Das gängigste Verfahren ist Slot Dye, heißt das Verfahren, also sogenannte Schlitzdüse. Und dann muss man trocknen. Ist auch ein sehr energieintensiver Prozess tatsächlich in der Produktion, um dieses hochsiedende Lösungsmittel loszuwerden. Und ja, nach dem Trocknen, dann schneidet man eben die beschichteten Ladungssammler in die Größe, die man haben möchte. Und dann kann man sie in der Batterie einbauen.
Ja, Joachim, das stelle ich mir jetzt ehrlich gesagt sehr, sehr kompliziert vor, wenn man jetzt diese ganzen Aluminium- und Kupferdrähte hat. Wie macht ihr das denn in eurem Fall? Wie tragt ihr das Aktivmaterial auf diese Drähte auf?
Wir machen es auch mit Doktorplating, also man schmiert, man zieht das den Slurry über das Vlies hinweg. Und dadurch, dass das Vlies sozusagen sehr porös ist, ist ganz wichtig, wir haben 95% Porosität, wird praktisch dieses Slurry eingezogen durch Kapillareffekte. Das heißt, der Herstellungsprozess ist sehr ähnlich, dass man die Paste, die Elektrodenpaste über dieses Vlies hinwegzieht, was dann praktisch hineingezogen wird.
Wie wird denn dieser Vlies überhaupt selber hergestellt? Wie stellt man so eine Struktur überhaupt her?
Das sind zwei Schritte. Als erstes muss man die ultrafeinen Fasern herstellen. Das ist ein Melt-Spin-Prozess oder man kann das auch sagen, es ist so ähnlich wie Zuckerwatte herstellen. Zuckerwatte, Oktoberfest, passt momentan, hat jeder mal irgendwo gesehen. Das heißt, da wird irgendwie durch einen sehr schnell rotierenden Oberfläche werden praktisch aus Metalltropfen dann Fasern herausgezogen. Und diese Fasern sind dann sehr, sehr fein. Die haben ein Zehntel von einem Haardurchmesser. Also sind wirklich sehr, sehr fein im Bereich von 10, 20 Mikrometer. Und sind auch in der Länge kontrolliert. Und der letzte Schritt ist wie bei der Papierherstellung. Papier wird auch hergestellt, indem man Holzfasern praktisch dispergiert und dann auf einer Membran abscheidet und dann organisiert sich. Das ist letztendlich dann eine Kombination aus einem Prozess, also Melt-Spinning und dann Papierherstellung. Und dadurch ist auch die Skalierbarkeit gegeben. Beide Prozesse sind enorm skalierbar, sodass man auch die großen Mengen, die für eine Batterie im Markt dann verwendet werden muss, auch um die Kosten zu reduzieren, verfügbar macht.
Wie stellt man die Elektrode mit euren Vliesen her? Wie kommen die beiden Materialien jetzt zusammen?
Man legt das Vlies auf eine Oberfläche, benetzt dann diese Oberfläche mit dem Slurry, mit dem flüssigen Aktivmaterial, Elektrodenmaterial. Und dann zieht man ein Messer auf der Höhe des Vlieses über das Vlies hinweg, sodass das Slurry praktisch in homogen verteilt wird über das gesamte Vlies. Und dann dringt das ein, trocknet und kann dann kalandriert werden, also verdichtet werden, wie herkömmlicher Kalander, der auch in der Zellherstellung verwendet wird und dann geschnitten werden nach dem Trocknen. Und die Zukunft ist sicherlich die, und da sind unsere Vliese in besonderer Weise auch geeignet für, ist, dass man letztendlich trocken beschichtet. Also Dry Coating ist ja eigentlich der Schritt, den die Industrie auch sucht, um diese Kosten der Trocknung, des Händeln dieses toxischen Lösungsmittels zu verhindern. Und da haben wir eben ein sehr, sehr poröses Vlies. Also 95% davon ist sozusagen Luft, ja, und ganz, ganz feine Fasern dazwischen. Und da kann ich diesen Sand, wenn ich es getrocknet, das aktive Sand relativ einfach reinfüllen, reinrieseln lassen. Und so gesehen ist es prädestiniert dafür, auch dicke Schichten durch Trockenbeschichtung herzustellen. Und wäre jetzt meine Vorhersage dann, wie die Elektroden auch in ein paar Jahren dann serienmäßig gebaut werden.
Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, jetzt kriege ich gerade ganz große Augen, weil ich das wirklich gar nicht erwartet habe. Joachim, jetzt musst du noch mal kurz unterstreichen, das geht natürlich nicht bei gewickelten Zellen, bei zylindrischen Zellen, sondern ihr spezialisiert euch wahrscheinlich auf Pouch und prismatisch irgendwie?
Das hängt jetzt davon ab, wie dick die Elektrode ist. Also wenn ich eine Elektrode mit dem Vlies herstelle, die auch, sagen wir mal, 100, 150 Mikrometer Dicke hat, dann kann ich die auch wickeln. Dann ist sogar das Vlies ein mechanisches Netz, was das Ganze stabilisiert. Wenn ich natürlich eine Elektrode baue, die, sage ich jetzt mal, 400, 500 Mikrometer dick ist, dann ist es wie ein Frisbee. Dann ist es sehr steif und dann wird man diese Elektrode nicht mehr wickeln wollen, weil die Krümmung einfach zu schwierig ist. Aber man kann natürlich auch ein dünne Elektroden herstellen und dann kann man das genauso wickeln. Das Vlies selber ist hochelastisch, hochflexibel, was nicht daran hindert, dass die Elektrode gebogen werden könnte.
Okay, das heißt, wir haben jetzt gehört, wir haben hier eine tolle Innovation auf Zellebene. Wir haben einen Prototypen, aber es ist natürlich auch spannend, wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt in eine potenzielle Massenfertigung? Birgit, du bist jetzt sozusagen eine Außenstehende hier, hast das jetzt alles gehört. Was sind denn so die größten Hürden aus deiner Sicht irgendwie auf dem Weg in den Markt mit so einer Innovation?
Ja, in den letzten Jahren sind ja weltweit Fabriken entstanden, um Lithium-Ionen-Batterien herzustellen. Also ja, genau, in enormer Kapazität. Und da wurden natürlich diese Verfahren, die wir gerade beschrieben haben, etabliert, wie man jetzt die Elektroden herstellt und schneidet und so weiter. Und da würde ich vielleicht also einen Knackpunkt sehen, dass man da gewisse Dinge umstellen müsste. Und natürlich auch dann die Überzeugungsarbeit leisten, dass sich diese Umstellung lohnt.
Das ist ja schon eine kuriose Geschichte, dass ihr sozusagen aus der medizinischen Forschung so eine Batterieinnovation auf den Weg gebracht habt. Also erzähl noch mal kurz, wie seid ihr überhaupt darauf gekommen? Wofür war vielleicht dieser Vlies ursprünglich in der medizinischen Forschung gedacht? Und ja, wie habt ihr den Bezug auch zu Batterien dann letztendlich gefunden?
Also das MPI für medizinische Forschung ist ein sehr interdisziplinäres Institut. Das heißt, hier arbeiten Physiker, Chemiker, auch Ingenieure inzwischen zusammen und auch Biologen und Mediziner, aber es ist kein rein medizinisches Institut. Also ich bin selber Physiker. Ich habe mich schon immer für die Strukturierung dreidimensionaler Materialien interessiert und mich damit beschäftigt, wie kann ich letztendlich aus feinste Metallfasern, die ich zum Beispiel auch als Matrix für Zellen nutzen könnte, um Zellen zu besiedeln und dreidimensional wachsen zu lassen. Das ist, denke ich, das, was alle meine Forschungsthemen auch vereint. Wie kann ich letztendlich dreidimensionale Strukturen aufbauen und sie dann aber auch mit Energie versorgen? Wenn ihr in der, zum Beispiel in die Haut reinschaut oder in Gewebe ganz allgemein reinschaut oder dann auch in Pflanzen, in Bäumen, da ist die Versorgung durch dreidimensionale kapillare Netzwerke gegeben. Und wenn ich das Ganze jetzt mir in einer Batterie anschaue, ist es eben heutzutage noch nicht der Fall. Es ist eine Schichtstruktur, zweidimensional. Und das Problem ist auch hier die Versorgung mit Ionen und Elektronen. Und die Natur macht es eben vor, dass es in drei Dimensionen sehr viel besser, effizienter funktioniert. Und wir haben dann da über Batterien nachgedacht. Am Anfang haben wir gesagt, okay, wir können die elektrische Leitfähigkeit erhöhen, indem wir da metallische Fasern durch das Aktivmaterial bringen. Haben das dann zeitgleich simuliert im Computer und haben gesehen, die Dicken an Elektroden, die wir herstellen können und die funktionieren, sind eigentlich nicht machbar, wenn nicht auch die Lithiumbeweglichkeit erhöht wird. Und daraufhin haben wir praktisch herausgefunden, dass auch diese Helmholtz-Schicht an der Elektrolyt-Metalloberfläche entsteht, was dann die Lithiumbeweglichkeit auch noch erhöht.
Ja, Birgit, fass doch noch mal ganz kurz zusammen. Die Batterieforschung ist ja auch sehr interdisziplinär. Welche Disziplinen arbeiten denn dort zusammen?
Also in der Batterie sind ganz viele Materialforscherinnen und Forscher aktiv und sehr viele haben Chemie-Hintergrund. Also sei es anorganische oder organische Chemie, physikalische Chemie, theoretische Chemie, aber auch Physik ist natürlich wichtig, wie jetzt wir von Joachim gehört haben. Elektrochemie natürlich ist ein großer Bestandteil der Batterieforschung. Aber das ist dann sozusagen auf Zellniveau. Wenn es dann in die Fertigung geht, braucht man spätestens dann die Ingenieurwissenschaften, die auch die Anlagenbau, die Prozessierung, wie baut man die Batterie zusammen und auch sich mit Batteriemanagementsystemen beschäftigen.
Joachim, jetzt wollt ihr diese Zelle, diesen Prototyp natürlich irgendwo skaliert anbieten. Ihr seid jetzt schon mit Automobilherstellern im Gespräch, ihr plant eine Pilotanlage. Was ist dein Traum für die nächsten Monate und Jahre?
Mein Traum als Wissenschaftler bei der Max-Planck-Gesellschaft ist der, dass wir irgendwann diese grundlegende Entdeckung, die wir haben, in einem Produkt wiedersehen und dass das Produkt dadurch verbessert worden ist. Und der Weg dahin ist natürlich die Skalierung, das ist ganz, ganz klar. Also eine Superbatterie im Labor heißt noch lange nicht, dass es in dem Produkt sich wiederfindet. Und da ist die Skalierung natürlich das A und O. Die Batene plant eine Pilotanlage, die diesen Skalierungsschritt dann zeigen wird. Und der wird im Jahr 2026, also angegangen, Mitte Ende des Jahres 2026 hoffen wir, dass wir mit dieser Skalierung, mit dem Aufbau dieser Anlage, dieser Pilotanlage beginnen können.
Ja, Patrick hat es schon erwähnt, ihr kooperiert ja scheinbar schon mit Automobilherstellern. Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen? Was sind das für Automobilhersteller? Sind das deutsche, europäische oder chinesische? Und wie weit gehen diese Kooperationen? Also ist da vielleicht auch geplant, dass man dann wirklich am Ende versucht, irgendwann eine Gigafactory irgendwie damit aufzubauen?
Also ganz wichtig ist, dass man in diesem Batteriegeschäft auch einen großen Partner findet, einen strategischen Partner findet, der hilft zu skalieren. Das Geschäft ist so großskalig und so investitionsintensiv, dass eine kleine Startup viel zu lange brauchen würde, um letztendlich dann das Produkt in den Markt zu bekommen. Und da kooperieren wir mit einem Automobilhersteller aus Deutschland, und auch im europäischen Ausland. Und wir haben auch eine Kooperation mit einem asiatischen Hersteller. Und da geht es letztendlich darum, um Entwicklung eines bestimmten Zellformates, der dann auf dem Weg in ein Produkt des jeweiligen Kunden ermöglicht. Ein drittes Beispiel ist aus dem medizinischen Bereich. Das heißt, ein Batteriehersteller für Implantate. Gerade oder auch Hörgeräte. Hörgeräte müssen immer kleiner werden, damit man sie nicht sieht. Aber sie dürfen natürlich in der Leistung, will man keine Einsparung haben. Das heißt, die Batterie muss mitschrumpfen, aber die Leistung muss gleich gut bleiben oder besser werden. Und da versprechen wir uns auch dann, dass wir ein Design auch aufbauen können, wo man weniger Tabs braucht, dadurch da Volumen einspart, insgesamt die Energiedichte und die volumetrische Dichte erhöht.
Ein Thema haben wir jetzt komplett umschifft, wird aber dann relevant, wenn wir über Anwendung sprechen. Wie viele Ladezyklen hat denn tatsächlich euer Prototyp jetzt erreicht? Ich stelle mir vor, die meisten Dendriten sozusagen im Übergang Elektrode, Elektrolyt, die werden wahrscheinlich ähnlich sein zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien. Dieser Vlies, dieser Metallvlies, hat der irgendwie irgendwas zu tun mit verkürzter Lebensdauer?
Also wir erreichen, und das sind ja Prototypen, die handgefertigt sind, die in keiner Weise auch dazu optimiert sind. Auch sind es kleine Zellen, keine großen Zellen. Das sind alles Faktoren, wo die Lebenszeit eher reduziert wird, wie erhöht wird. Wir erreichen aber mit unseren Prototypen, also Werte sind zum Beispiel 700 Zyklen, 87% der ursprünglichen Energie, theoretischen Kapazität. Und es sind Werte, die absolut kompetitiv sind mit den jetzigen Elektroden oder Batterien. Und wir erwarten eigentlich, dass die mechanische Integrität auch die durch das Vlies eher erhöht wird und dadurch die Stabilität erhöht wird, weil das Vlies praktisch mit dem Volumen Zuwachs und wieder Reduzierung mit Laden und Entladen diese Zyklen eher adaptiert wie eine Dünnschicht-Elektrode. Aber das sind Sachen, die wir erst in den nächsten Jahren auch wirklich zeigen können, dann mit richtig auch Modulen, die wir jetzt zum Beispiel mit den Partnern, die ich genannt habe, zusammenbauen werden.
Ja, Birgit, Joachim, herzlichen Dank für eure Erklärung. Liebes Publikum, wir sind für euch wieder am nächsten Sonntag da. Macht's gut bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.